Jesus ähnlicher werden. Eine große Herausforderung. Jesus ähnlicher werden in Bezug auf meinen Nächsten. Auch eine besondere Herausforderung, ist ein großes Themenfeld. Viel zu sagen werde ich heute Morgen aber nicht. Ich werde mich auf einen Aspekt beschränken. Wir sind ja im Moment auf dem Spaziergang durch das Markus-Evangelium. Bisher habe ich es meistens ja auch so gemacht, dass ich eine Übersichtspredigt über ein ganzes Kapitel gemacht habe. Das mache ich heute Morgen auch nicht. Heute mal ganz klassisch, dass wir uns einen Abschnitt mal anschauen. Ist für mich auch ein besonderer Text, da ich über diesen Text meine allererste Predigt vor vielen, vielen Jahren gehalten habe. Wollen wir gerade überlegen, es ist um die 15 Jahre her, dass ich meine allererste Predigt darüber gehalten habe in der Freien Evangelischen Gemeinde in Bonn. Und von daher habe ich auch eine besondere Beziehung zu diesem Text, weil er steht ja sozusagen auch am Beginn meines Dienstes als Prediger und hat für mich persönlich natürlich dann auch viel zu sagen, was meinen Dienst betrifft. Folgende Situation: Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie so oft. Ist ja das Hauptthema der Evangelien oder eins der Hauptthemen der Evangelien, dass er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und auf dem Weg, on the way, hat er immer wieder gewisse Dinge angesprochen, um ihnen was beizubringen. Bei unserem Text heute ist es umgekehrt, weil diesmal kommen zwei Jünger zu Jesus, um ihn was zu bitten. Und das hat viel mit diesem Text zu tun, weil die Frage, die die beiden Jünger an Jesus haben, viel über ihre Haltung gegenüber Jesus und gegenüber ihren Kumpanen ausdrückt. Schauen wir mal in den Text hinein. Es geht um Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Die traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ist doch toll. Die beiden Jünger wollen bei Jesus sein. Ist doch super, oder? Ganz nah bei ihm. Zu seiner Linken, zu seiner Rechten. Direkt bei ihm sitzen. Suchen ja die Nähe von Jesus, um bei ihm zu sein. Nur wenn man sich das mal genau anguckt, was da im Text steht, ist es nicht, dass sie die Nähe von Jesus suchen, sondern was anderes. Weiß jemand von euch, welche Bedeutung es hat, in der damaligen Zeit zur linken und zur rechten Seite von jemand zu sitzen? Weiß das noch mehr? Vielleicht kam das mal im biblischen Unterricht oder im Konfi-Unterricht. Lauter? Teilhaben an der Macht. Danke, Peter. Das ist nämlich direkt schon mal so der Kernpunkt. Also in der damaligen Zeit war es ja sehr oft so, dass eine wichtige Persönlichkeit, ein Clanchef, ein König, ähnliches, sehr oft einen erhöhten Sitz hatte. Wir hatten jetzt mal scherzhaft diskutiert, als hier mal ein Stuhl saß, ob das mein Stuhl wäre. Damit ich euch immer gut im Blick habe. Nee, natürlich nicht. Er stand nur zufälligerweise da. Aber es war so, dass in der damaligen Zeit sehr oft dann halt die Herrscher auf einer Empore saßen und die Leute, die dann links und rechts direkt neben ihnen saßen, waren die Allernächsten. Die Partnerin, sprich Clanchefin oder Königin. Oder, wenn es die Männer waren, waren das in der Regel die engsten Berater. Die ihn nicht nur beraten haben, sondern, wie Peter richtig gesagt hat, auch irgendwo an der Macht teilhaben. Und das steht jetzt hier im Hintergrund, wenn die beiden dazu kommen, weil sie gehen ja davon aus, Jesus ist ein mächtiger Mann. Sie bekommen ja schon mit, dass bei ihm viel passiert. Und da wollen sie, ja, das ist richtig, ganz nahe bei ihm sein, ne, links und rechts, um bei dem, wo er als mächtiger Herrscher auftritt, nahe dabei zu sein und was ganz Besonderes zu sein. Das muss man dabei achten. Also von daher, es steht sehr viel dahinter bei dieser Frage. Reaktion von Jesus: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Mal ins Neudeutsch übersetzt, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade fragt? Seid ihr eigentlich bewusst darüber? Weil die Vorstellung der Jünger ist ja jetzt, oh, ich werde bei was ganz Besonderem dabei sein. Mitherrschen. Aber Jesus deutet hier schon sehr deutlich an, es geht bei ihm um was ganz anderes. Nicht um Herrschaft, sondern den Weg der Demut, den wir jetzt auch noch weiter anschauen werden. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Was bittet Jesus im Garten Gethsemane? Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch, der symbolisch für sein Schicksal steht, an mir vorüberziehen, vorübergehen. Der bittere Kelch, weil Jesus vor Augen hat, was folgen wird, was wir uns in den kommenden Wochen ja auch in der Passionszeit noch anschauen werden, sein Leiden und sein Sterben. Und das ist den Jüngern nicht bewusst, sehen wir gleich. Und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Was verbinden wir mit der Taufe? Springen wir mal jetzt von Jesus zu Paulus. Mit hineingenommen werden in den Tod Jesu. Das, was die Taufe auch symbolisiert, weshalb es für mich persönlich auch sehr wichtig ist, eine Taufe durch Untertauchen zu haben, um das Symbolische da auch zum Ausdruck kommen zu lassen. Schauen wir mal, wie die beiden reagieren. Das können wir, erklärten sie. Das können wir. Für mich ein Anzeichen dafür, dass die beiden immer noch nicht kapieren, worum es geht. Und man darf dann jetzt auch mal vermuten, nicht nur die beiden kapieren nicht, worum es geht, sondern die anderen 10 wahrscheinlich auch nicht. Sie stehen irgendwo stellvertretend für die 12 Jünger. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Wo Jesus sehr deutlich jetzt mal hinweist, nicht meine Kompetenz. Gott, der Vater, entscheidet darüber. Auch der dezente Hinweis darauf, welches Schicksal die Jünger haben werden. Wir wissen aus den Berichten über die Kirchengeschichte, die frühe Kirchengeschichte in dem Fall, dass die meisten der Apostel gelitten haben auf dem Weg, Jesus und seine Botschaft zu verkünden. Einige sind im Namen Jesu umgebracht worden. Oder weil sie Jesus verkündet haben, sind sie umgebracht worden. Also von daher ist es schon so, wie Jesus am Kreuz gelitten hat, viel ertragen hat für uns, aus dem bitteren Kelch getrunken hat, dass in diesem Sinne viele der Apostel ihm auch nachgefolgt sind und eben auch aus diesem Kelch getrunken haben, das Martyrium erlitten haben, genauso dann diese Taufe, eben erwähnt, mit in den Tod Jesu genommen zu werden, miterlebt haben. Und das ist nicht das, worum Johannes und Jakobus gefragt haben. Sie wollten teilhaben an der Macht. Interessant ist, wie jetzt die übrigen 10 damit umgehen. Bevor ich jetzt mal weiterblätter, wie würdet ihr damit umgehen? Fändet ihr das toll, dass jetzt so 2 aus eurer Mitte zu dem Meister gehen und sagen, wir wollen was ganz Besonderes sein? Wie würdet ihr da, ich sehe zumindest eine Person, das ist gut. Eifersucht, ja? Eifersucht, schaut mal hin. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Ich muss zugeben, das hätte ich wahrscheinlich auch mich geärgert. Ihr wollt was Besonderes sein? Was ist mit uns? Sie ärgern sich darüber. Sie reagieren sehr emotional darauf. Wie sich das dann geäußert hat, darüber schweigt jetzt Markus, aber sie haben sehr heftig darauf reagiert. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Mal nur so weit. Das ist das, was sich ja auch bis heute durchzieht, wo dann die Oberen meinen, dass sie über die Unteren zu bestimmen haben. Ihnen alles vorzugeben, zum Teil in Unterdrückung der Leute, wenn es noch positive Herrscher sind, dass sie dann versuchen, über Bestimmung die Leute zu dirigieren, zu regeln. Aber die Herrscher über die Völker führen sich als Herren auf, erheben sich über die anderen. Es hat im Laufe der Geschichte auch immer wieder Ausnahmen gegeben. Jetzt meine ich noch nicht mal christliche Herrscher, die waren dabei nicht immer die großen Vorbilder, sondern quer durch die Geschichte hat es immer wieder sehr vorbildhafte Herrscher gegeben, die sich da mehr, und dazu kommen wir gleich auch noch mehr, als Diener ihrer Bevölkerung gesehen haben. Das waren gute Herrscher, die versucht haben, das Beste für ihre Untergebenen herauszuholen. Sehr oft ist es genau ins Gegenteil umgeschlagen. Oder genau das Gegenteil wurde bewirkt. Extremste Beispiel in unserer eigenen deutschen Geschichte, vor 70, 80 Jahren, ein Mann, der das deutsche Volk aus dem Elend befreien wollte und letztendlich dem deutschen Volk sehr viel Elend gebracht hat. Die sich als Herren aufführen. Und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Das haben wir als Deutsche sehr deutlich zu spüren bekommen, dass das eine schlechte Herrschaft war. Im Moment ist ja auch eine große Diskussion, ob wir jetzt von guten Leuten regiert werden oder von schlechten. Viele unserer Nachbarn und Mitbürger stellen das ja in Frage, ob wir eine gute Regierung haben. Schimpfen über die aktuell Herrschenden. Wobei dann die Frage ist, ob sie es selber besser machen würden. Grundthema ist ja Jesus ähnlicher werden in der Beziehung zum Nächsten. Wer jetzt meint, bisher schwang das jetzt nicht mit, diese Fragestellung, wie wir mit den anderen umgehen sollen, der höre jetzt genau, wie es hier weitergeht. Bei euch ist es nicht so, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Dieser Text ist jetzt nicht an Einzelne gerichtet, dass es jetzt ein besonderer Text wäre für die Ältesten einer Gemeinde oder die Pastoren, die Bischöfe, die es da irgendwo gibt, die Diakone. Es ist ein Text, der sich ja an alle Jünger richtet. Und Jesus sagt da hier so übertragen, wenn ihr was Besonderes sein wollt, dann dient. Stellt euch den anderen zur Verfügung. Und das ist so ein Grundprinzip. Wenn das da ist, ist der Umgang mit meinem Nächsten ganz anderes, als wenn ich mich über ihn erheben will und was Besseres sein will. Für den anderen da sein, auf den anderen hin orientiert zu sein. Eine Grundhaltung, die für die Gemeinde Jesu Christi sehr wichtig ist. Es zeigt sich so bei Mitarbeitergruppen immer wieder. Als ich zum Beispiel in meiner Netfinder-Zeit mit den Leuten, die sich am Gottesdienstgeschehen beteiligt haben, mal zusammengesetzt habe und da so die Streitigkeiten auftauchten, wer wem was an Informationen zukommen lassen muss, war es mir ein großes Anliegen, den Leuten mal beizubringen, im Sinne von dieser Galater-Aussage, einer trage des anderen Last, arbeitet doch mal bitte schön den anderen zu. Nicht immer nur zu fordern, der andere muss mir was bringen. Und das ist im allgemeinen Gemeindeleben ganz genauso. Immer nur anzufordern, du musst jetzt irgendwas für mich machen. Jesus fordert uns dazu auf, zu dienen, für den anderen da zu sein, uns hinzugeben. Und das ist auch ein Aspekt von dem Kelch trinken und die Taufe, erleben. Jesus geht dem voran. Für mich der Kernvers ist der abschließende Vers, nicht nur für mich, sondern im Allgemeinen. Hier heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Gehe jetzt mal ganz bewusst hier an den Tisch, wo die Abendmahlsfeier schon vorbereitet ist, die wir gleich miteinander feiern werden. Ich habe ja schon was zu dem Kelch gesagt. Er steht für das Leiden und Sterben Jesu Christi. Ich habe es ja eben auch schon mal gesagt. Sein Leiden und Sterben am Kreuz, wo wir mit hineingenommen werden. Und wenn wir uns diesen Text jetzt anschauen, für viele ist heute dieser Begriff mit dem Lösegeld nicht mehr so geläufig. Man hat das allerhöchstens, wenn jemand entführt wird, dass dann Lösegeld gezahlt wird, damit er wieder frei kommt. Aber da ist man dem auch schon mal auf der Spur. Früher ist das zum Beispiel sehr oft gewesen, ich lese gerade auch einen historischen Roman, spielt so zu Beginn des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich, und da geht es sehr oft darum, dass man versucht hat, zwar auf der einen Seite möglichst viele Leute zu erschlagen, um die Schlacht zu gewinnen. Geschichte ist sehr heftig. Auf der anderen Seite versuchte man aber gerade die Adeligen zu schonen, weil die Adeligen in der Regel auch Geld hatten, und wenn man sie gefangen nimmt, kann man von der Familie Lösegeld einfordern, damit sie wieder freikommen. Jetzt ist die Frage, Lösegeld in unserem Fall, wir sind jetzt ganz normale Leute, wir sind nicht besonders reich, also die meisten von uns jetzt nicht. In einigen Gemeinden gibt es mal Ausnahmen, was weiß ich, wenn man einen, okay, er lebt nicht mehr, aber wenn man einen Herrn Deichmann in seiner Gemeinde hat, der hat schon Geld. Wie ist es bei uns, Lösegeld, wofür ist das überhaupt notwendig? Lösegeld ist dann notwendig, wenn man irgendwo gefangen ist. Sei es, weil wir gekidnappt werden oder gefangen genommen werden in einem Krieg und dann ausgelöst werden. Und das ist bei uns genauso, nur nicht so direkt erkennbar. Die Bibel redet immer wieder sehr deutlich von der Macht der Sünde, die uns gefangen hält. Wenn wir unser Beziehungsgeschehen in den Blick nehmen, wie wir mit anderen Leuten umgehen, zeigt sich das manchmal sehr deutlich. Wir sind gefangen von unseren Prägungen, die sich aus unserer sündhaften Natur auch ergeben, was sich darin äußert, dass wir sehr oft nicht gut mit anderen umgehen, wo Beziehungen gestört sind. Schlagworte, Streit, Trennung, Verletzungen, die entstehen durch schlimme Worte oder Taten. Bindungen, die sich daraus wiederum ergeben. Der andere hat mir was Böses angetan. Und jetzt bin ich gefangen, weil ich mich schwer damit tue, ihm zu vergeben, da loszulassen. Gefangen zu sein in diesem schlimmen Beziehungsgeflecht, das wir unter uns haben. Und wo wir göttliche Hilfe brauchen, um da einzugreifen. Wir stehen alle unter der Macht der Sünde. Sie sind allesamt Sünder unter einem Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben, heißt es bei Luther. Römer 6, Vers 23, einer der Kernverse christlicher Theologie. Uns betrifft das alle. Frei zu werden von der Macht, dafür ist Jesus gekommen und hat Jesus gelitten. Und er ist uns damit dann auch vorausgegangen, denn wir wissen, und das glauben wir, darauf hoffen wir, dass Jesus nicht nur für uns gestorben ist, sondern auch für uns auferstanden ist, um über die Macht der Sünde hinaus auch die Macht des Todes zu brechen, damit jeder von uns auch die Hoffnung haben darf, wenn wir ihn als unseren Erlöser annehmen, dass wir nach unserem irdischen Tod wieder auferstehen werden, vom himmlischen Vater auferweckt werden. So steckt also viel hinter dem Begriff des Lösegeldes. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich fand ein schönes Bild, habe ich heute Morgen noch gefunden. He came to serve and to give. To give his life for us. Er kam, um zu dienen. Und wenn es darum geht, wie wir unsere Beziehungen zu den anderen gestalten, darauf baut dann alles auf, wie wir mit den anderen reden, was wir für die anderen machen, tun. Ganz praktisch auch, ne? In der Familie, beim Partner und so weiter. Eine dienende Haltung. So wie ich es eben gesagt habe, von den Teilhabenden am Gottesdienstgeschehen auf den anderen zuzuarbeiten, dass wir das auch im Allgemeinen unter uns haben, auf den anderen hinorientiert zu leben. Wenn dann wir in diesem Sinne dann auch Gemeinde Christi werden, werden wir viel erleben. Wir werden viel Schönes erleben. Lasst uns also gemeinsam das in den Blick nehmen, wieder mehr zu geben, anstatt zu nehmen. Wir als Gemeinschaft. Amen dazu. Ich möchte das jetzt gerade mal einen Moment mal bei euch sacken lassen und es danach direkt praktisch werden lassen. Die Sachen, die ich aufgebracht habe,